SRF 1.
SRF 1.
Es ist eine unvorstellbare Tragödie, die sich letzten Herbst zwischen Burma und Bangladesch davon abzeichnet. So hat es dann in unserem Informationsmagazin «Echo der Zeit» tönt.
Fast eine halbe Million Rohingya sind in den vergangenen Monaten vor der burmesischen Armee nach Bangladesch geflüchtet. Mit Booten über den Grenzfluss oder durch die Wälder. Mehr als ein Drittel der Rohingya ist damit inzwischen aus Burma geflohen. Wie viele ums Leben kamen, weiß niemand. In Bangladesch finden sie Zuflucht in provisorischen Lagern. Der Überlebenskampf geht dort weiter.
Innert wenigen Wochen sind dann fast 700'000 Rohingya von der Gewalt zu Burma über die Grenze nach Bangladesch geflüchtet. Die Gegend dort gilt als grösstes Flüchtlingslager der Welt. Wo so viele Flüchtlinge leben, da braucht es auch viele Leute, die ihnen helfen und sie mit dem Nötigsten versorgen. Wer aber sind all die Leute, die für Hilfswerk arbeiten? Dieser Frage gehen wir hier in der Sendung «Treffpunkt» in dieser Stunde nach. Im Studio, Dani Vorler, guten Tag.
No, I
Chris Isaac gehört hier auf SRF 1. Was ist die Motivation von Hilfswerkmitarbeitern im grössten Flüchtlingslager der Welt? Dieser Frage gehen wir in der heutigen Treffpunkt-Sendung nach. Wo viele Flüchtlinge leben, dort sind in der Regel auch viele Hilfswerke mit ihren Mitarbeitern vor Ort. So auch in Bangladesch bei den Rohingya. In der Gegend im Süden des Landes leben mittlerweile fast 800'000 geflüchtete Menschen. Also etwa zweimal die Stadt Zürich, um sich das ein bisschen vorzustellen. Zu ihnen schauen die Hunderte von Hilfswerk-Mitarbeitern. Sie sorgen dafür, dass die Leute, die mit nichts auf Bangladesch kommen, wieder einigermaßen ein Dach über dem Kopf haben. Das Nötigste zu essen, Wasser, Kleider und medizinische Versorgung. Ich persönlich stelle mir vor, dass hier Helferinnen und Helfer aus der ganzen Welt vor Ort sind. Sandra Widmer, du bist zu Bangladesch schauen, was mit den Glückskötten, Spendengeldern für Hilfe geleistet wird. Und du hast dich mit Mitarbeitern von Caritas und dem Schweizerischen Roten Kreuz getroffen. Stimmt dir das Bild, das ich jetzt hier gerade geschildert habe?
Ja, das stimmt. Ich habe wirklich Leute aus der ganzen Welt getroffen. Aus der Schweiz, aus den USA, aus dem Kongo, aus Schweden, Norwegen, Finnland und. Vor allem aber habe ich Leute aus Bangladesch getroffen. Die Einheimischen machen nämlich den grössten Anteil aus an den Helferinnen und Helfern im Flüchtlingslager.
Kannst du es doch etwas konkreter sagen? Was sind denn das alles für Leute, die in diesem grössten Flüchtlingslager der Welt helfen? Was ist ihre Motivation?
Ja, also da kann man das einfach zusammenfassen. Es geht eigentlich allen um das Gleiche. Sie wollen alle helfen. Der Idris Ali Khan zum Beispiel von Caritas Bangladesch, er sagt, die Rohingya haben ein Recht auf ein Leben in Würde.
They have right to live with dignity. That is, in refugee law, we should work with them, because they are human beings.
Eben, sie sind Menschen und haben ein Recht auf Leben in Würde. Später hat er mir dann auch gesagt, es sei eigentlich auch seine Pflicht, zum helfen. Ähnlich beschreibt seine Motivation der Abu Taher. Er arbeitet auch für Caritas Bangladesch und ist im Flüchtlingslager selber im Einsatz. Der gläubige Muslim macht die Arbeit aus zwei Gründen, sagt er, fürs Geld und für Gott.
Two things I give from this service. One is for money, some money, and one is from God.
Konkret hofft der Abu Taher, dass er den Himmel kommt, wenn er Gutes tut.
Du hast aber jetzt Bangladesch auch Schweizer getroffen.
Ich habe konkret drei Leute getroffen und die stehen aus meiner Sicht fast ein bisschen exemplarisch für die verschiedenen Typen, in Anführungszeichen, die es vermutlich gibt in der humanitären Hilfe. Da ist zum Beispiel Angela Bommer. Sie ist 30 und schon seit anderthalb Jahren in Bangladesch. Sie ist schon länger in Entwicklungszusammenarbeit tätig und hilft bei der Planung mit von Gesundheitszentren in den Dörfern. Man muss sich das so vorstellen wie kleine Spitäler, kleine Arztpraxen, wo es aber mehr darum geht, Leute einfach mal zu untersuchen. Grössere Operationen macht man dort nicht. Und das SRK plant die Gesundheitszentren schon länger zusammen mit der Regierung und will so das Gesundheitssystem der Bevölkerung zu Bangladesch verbessern. Die Angela Bommer bleibt noch bis Ende Jahr zu Bangladesch. Dann kommt sie wieder zurück in die Schweiz und möchte noch Weiterbildung machen, um sich auf Gesundheitsprojekte und Entwicklungszusammenarbeit zu spezialisieren. Sie ist also eine von denen, die das Land schon länger kennen und kennt das Land darum auch sehr gut und ist jetzt dran, wegen dem auch so Gesundheitszentren im Flüchtlingslager aufzubauen.
Aber ich weiss nicht, die meisten sind wahrscheinlich jetzt nicht gerade so lange vor Ort wie die Angela Bommer, die du jetzt davon erzählt hast.
Ja, sie macht eben halt fast Entwicklungszusammenarbeit. Die Leute, die Nothilfe leisten, die kommen für kürzere Einsätze. Das ist so. Zum Beispiel der Christian Läufer, er ist 42 und Rettungssanitäter zu Bern. Er hat 4 Wochen lang zu Bangladesch im Spital im Flüchtlingslager gearbeitet, wo bei Spital ein bisschen dick aufgedreht ist. Das sind einfach ein paar Zelte, das Platz hat für insgesamt 72 Patienten. Der Christian Läufer macht das, um aus seinen Alltagsroutinen rauszukommen.
Ich war in der Schweiz in dermassen im Alltag, obwohl ich einen Job habe, der recht unterschiedlich ist. Ich weiss nicht, was am Morgen passiert. Ich bin im Alltag und gefunden. Ich habe doch nicht ein schlechtes Wissen und das auch noch ein bisschen Angst einsetzen können. Und habe mich nachher darum, was für Möglichkeiten das es gibt. Und bin schlussendlich so auf Auslandeinsätze gekommen, wo ich dann beim Roten Kreuz gelandet bin.
Und zuerst ist er für das Schweizerische Rote Kreuz auf Tansania, wo, und 2015, wo Ebola ausgebrochen ist, auf Sierra Leone und jetzt eben auf Bangladesch. Ganz eindrücklich war auch die Begegnung mit der Aline Joska. Sie ist Logistikerin und seit letztem Jahr beim SRK angestellt. Reist also quasi von Katastrophe zu Katastrophe.
Eindrücklich, Sandra Wittmer. Was hat dir am meisten Eindruck gemacht, wenn man bei diesem Wort bleiben will, an diesen Leuten?
Ja, es ist, dass sie ihre Komfortzone verlässt, um den Leuten, die es dringend nötig haben, zu helfen. Zum Beispiel eben Christian Läufer, er schläft in einem Zelt im Camp. Und was für alle gilt, sie haben lange Arbeitstage, haben keine grosse Bewegungsfreiheit. Die von ihnen wohnen zwar im Hotel, aber die kann man einerseits nicht mit unseren Standards vergleichen. Und vor allem gibt es Situationen, wo sie am Oben nicht mehr rauskommen, weil es gefährlich ist. Also es ist nicht jetzt einfach eine Ferienreise mit ein bisschen Abenteuer. Und was man auch muss sagen, jetzt im Flüchtlingslager zu Bangladesch selber, da gibt es lange Arbeitswege, bis man überhaupt mal dort ist. Die Einheimischen fahren zum Teil mehrere Stunden, bis sie in den Flüchtlingslager sind. Und auch im Lager selber sind die Arbeitsbedingungen überhaupt nicht einfach. Es ist heiß und tüppig und im Lager gibt es kaum Schatten, weil es keine Bäume hat. Es ist sehr eine hügelige Landschaft. Man muss rauf und runterlaufen, mehrere Kilometer. Und das eben bei der grössten Hitze. Also es ist wirklich körperlich auch noch happig. Und eben, es ist nicht einfach, was man hier auf sich nimmt, zum Helfen.
Sandra Wittmer über ihre Eindrücke vor Ort zu Bangladesch. Eine weitere Schweizerin ist bereits jetzt angesprochen worden, Aline Joska. Sie hat vorher jahrelang bei einem grossen, erfolgreichen Online-Handel gearbeitet und ist jetzt beim Schweizerischen Roten Kreuz angestellt. Warum der Wechsel? Und wie geht es ihr, wenn sie aus einem Katastrophengebiet jeweils wieder in die Schweiz zurückkommt? SRF 1 fragt nachher, gerade in ein paar Minuten hier in der Sendung Treffpunkt.
Burning flame. se fermas e denque quanto menda espirro aos lesse eu dia ti que eu se sento bem se te ais com ti da esperança e lais mai mai sempre mai no lu perfect cu ti eyes cu mai vergaia in ti senza carezia di sta solitarietà e la mentira in senza dubbi da mia part nu a cinques muna la valetta di smoments e ti eyes cu mai.
Der Mario Baggioli gehört hier auf Radio SRF 1, die Sendung Treffpunkt. Heute über die Motivation von Hilfswerkmitarbeitenden bei den Rohingya in Bangladesch. Dalin Yoska haben wir vorher schon kurz angesprochen. Sie ist 38, ursprünglich aus Winterthur, als Logistikerin beim Schweizerischen Roten Kreuz. Reist sie quasi von Katastrophe zu Katastrophe. Flüchtlingslager im Libanon, Erdbeben in Nepal, Wirbelsturm auf den Philippinen. Sie hat, weiss Gott, schon viel gesehen. Vom vergangenen Dezember bis Ende Februar war sie auch 3 Monate in den Flüchtlingslager in Bangladesch, wo die Glückskette verschiedene Projekte unterstützt. Dalin Yoska hat dort dafür gesorgt, dass Hilfsgüter bei den geflüchteten Rohingya ankommen. Meine Redaktionskollegin Sandra Wittmer hat sie in einer ruhigen Minute getroffen und hat von ihr wissen, warum sie ihren Job in einem grossen, erfolgreichen Online-Versandhaus aufgegeben hat und zum Roten Kreuz ist.
Die Idee, oder was attraktiv war für mich, um mich hier zu investieren, ist, so etwas retour zu geben. Weil ich habe nichts dafür gemacht, dass ich in der Schweiz geboren bin, gerade als Frau. Das ist einfach so passiert. Da habe ich nichts dazu getan. Ich kann nicht stolz darauf sein. Oder das ist mir einfach geschenkt worden. Und ich hatte alle Möglichkeiten in der Schweiz, um lernen, Karriere machen, um gesund zu sein, um Freunde zu haben, um ein Zuhause zu haben. Und das haben andere halt nicht. Und durch das kann ich wie etwas retour geben.
Es klingt so einfach, etwas retour geben, aber es heisst sehr viel Verzichten auch für euch selber. Ihr reist viel um, von einem Katastrophengebiet zum anderen. Man sieht viel Schlimmes, wo man damit umgehen muss. Wie geht ihr damit um?
Das eine ist, dass man darüber reden kann, sei es mit der Familie oder mit Kollegen. Und das andere ist, dass für mich musste lernen, dass es eine andere Realität ist und dass ich muss akzeptieren, dass die Realität besteht. Ich glaube, ganz am Anfang, nach den ersten paar Missions, hat man so einen Kulturschock, wenn man heimkommt vor allem, nicht wenn man ins Katastrophengebiet geht, aber wenn man heimkommt, hat man den Kulturschock und ich habe mich gefragt, ui nein, wie kann es sein, dass es uns so gut geht, das ist doch falsch und ein innerer Twist ist entstanden, aber wenn man die Arbeit machen will, muss man lernen, das zu akzeptieren, dass es die Realität im Tschad, die Realität in Nepal, die Realität in der Schweiz gibt und es sind verschiedene Realitäten und zum ehrlich sein, in der Schweiz haben wir ja auch Probleme, es sind einfach andere Probleme. Wir nennen es vielleicht Luxusproblem, aber jeder, der ein Problem hat, für den ist, soll ich sagen, das schwierigste Problem, das man hat, ist immer das schwierigste Problem. Ich will nicht klein oder gross reden, aber ich sage auch, wir in einer Leistungsgesellschaft haben ein Problem, das man im Entwicklungsland nicht hat. Also die Akzeptanz und darüber reden hilft mir. Ja.
Gibt es Momente, wo es noch nicht gelingt? Oder was sind die Momente, wo es noch nicht gelingt? Wo ihr hadert damit, dass die Realität eben so ist, wie sie ist?
Es ist noch spannend. Das kann man nie voraussehen. Ich aus jeder Mission Momente, die ich bis heute nicht verarbeitet habe. Und ich kann bis heute nicht benennen, was es ist. Aber ich glaube, wenn ich nicht vorbereitet bin auf etwas, dann trifft es mich. Zum Beispiel auf den Philippinen bin ich in ein Spital gegangen und die Aufgabe war, dort die Elektrizität wieder herzustellen. Und ich war total vorbereitet, dass ein Spital mit vielen Kranken, mit vielen Verletzten, dass ich das wieder sehe. Und ich habe es gesehen und es war kein Problem. Am anderen Tag war die Aufgabe, zu schauen, wie der Hafenzweig ist, ob ein Boot nachkommen kann oder nicht. Und ich bin dort angegangen und was ich gesehen habe, ist ein Kind mit starken Verletzungen, ein riesen Abfallhaufen von Überbleibseln, von Häusern, Leute, die nichts mehr hatten. Und in dem Moment hat mich das getroffen. Und das habe ich bis heute im Hinterkopf, die Bilder, die ich dort gesehen habe. Einfach wahrscheinlich, weil ich nicht vorbereitet war. Dann tut es einem so ein bisschen kalt verwischen. Ja.
Wie hoch ist der Preis, den ihr zahlt, für, dass ihr könnt oder dass ihr gut tut?
Ich selber empfinde es nicht als Preis, sondern als Bestandteil vom Ganzen. Aber ja, dort wo wir sind, dort wo wir arbeiten, ist es normalerweise nicht sehr angenehm zum Leben. Also so der persönliche Komfort, den vergisst man dann. Also es sind lange Tage, es ist teilweise heiß oder sehr kalt. Da speziell in Bangladesch haben wir das Glück, dass wir in Häusern sein können. In Nepal war das nicht möglich gewesen. Nach einem Erdbeben. Da ist man im Zelt, weil es einfach unsicher ist. Teilweise kann man sich nicht bewegen, weil die Sicherheitslage nicht da ist. Das heisst, am Abend ist man einfach in seinem Räumchen oder in seinem Zelt und wartet, bis es wieder morgen wird. Lange Tage, viel Konzentration, schwierig teilweise zum Essen zu kriegen. Aber das gehört dazu. Das ist für mich nicht... Nein, das gehört dazu, ja.
Wenn ihr in die Zukunft schaut, wie lange macht ihr das noch?
Ja, ich hoffe noch 40 Jahre. Solange ich gesund bin und kann helfen, wollte ich das machen, ja, absolut.
Sagt Aline Joska, Logistikerin vom Schweizerischen Roten Kreuz, die quasi von Katastrophe zu Katastrophe reist. Ihr Job in Bangladesch macht übrigens jetzt einen Einheimischen, den sie angelehrt hat. Verkehrsinfo SRF von 10.29 Uhr. Vorsicht in der Region Aargau auf der A1. Zürich Richtung Bern zwischen Baden-West und der Verzweigung Bierfeld besteht Gefahr durch ein Holzstück auf der Fahrbahn. Und in der Ostschweiz auf der A1 Richtung St. Gallen ab St. Margrethen bis Rhein-Neck stockender Verkehr wegen eines Pannenlastwagens. Die Sendung Treffpunkt über Mitarbeitende von Hilfswerken in den Flüchtlingslagern der Rohingya in Bangladesch. Es sind übrigens sowieso mehr Einheimische im Einsatz vor Ort als Ausländer. Was das für Leute sind, schauen wir gerade am Beispiel von Caritas an in wenigen Augenblicken. Hier in der Sendung Treffpunkt auf SRF 1.
She talks when she's just kept to herself under my thumb. Well, I can't still look at someone else. It's down to me. Oh, that's what I say. The way she talks when she's spoken to, down to me. The change has come. She's under my thumb. Say a song.
Dienstagvormittag auf SRF 1, die Sendung Treffpunkt, zeigt heute auf, was für Mitarbeitende bei Hilfswerk bei den Rohingya in Bangladesch im Einsatz sind. Je grösser die Flüchtlingslager in Bangladesch sind worden, je mehr Rohingya gekommen sind, desto mehr Leute haben die Hilfswerk auch gebraucht und angestellt. Für einen Glückskötti-Partner Caritas zum Beispiel sind mittlerweile über 100 Leute vor Ort. Die meisten von ihnen sind Einheimische. Sandra Widmer, du hast dich in Bangladesch mit vielen Hilfswerkmitarbeitern getroffen. Wir haben im Verlauf dieser Stunde davon gehört, aber eine Begegnung hat dich offenbar ganz besonders beeindruckt.
Ja, das war das Gespräch mit der Sadia Afrin Appi. Eine ganz junge Frau, die hat mich einerseits beeindruckt wegen ihrer Art, ihrem Auftreten. Sie hat ein elegantes, langes, schwarzes Kleid angehabt, das so ein bisschen bestickt war mit glänzigen Kräuli und hat ein Kopftuch getragen. Sie ist Muslima und das Kopftuch hat sie wirklich aufwendig und sorgfältig aufgesteckt mit Nödeli und hat auch ganz feine Lippenstift angemacht. Also sie hat sich hübsch gemacht für einen Besuch aus der Schweiz und das hat mich noch schön dunkt. Vor allem hat sie mich aber beeindruckt wegen ihrer eigenen Lebensgeschichte. Sadia, ich brauche jetzt einfach nur ihren Vornamen, weil man das in Bangladesch so macht, hat früh ihren Vater verloren. Er ist gestorben, als sie 4 war, hat sie mir erzählt. Ihre Mutter hat sie und ihre Geschwister die unter schwierigen Bedingungen alleine müssen aufziehen. Und darum macht Sadia, arbeitet sie für Caritas Bangladesch, weil sie eben genau wissen, wie sich die Rohingya fühlen. Vor allem die ihren Vater verloren haben.
Wenn man jetzt der Sadia kurz zugelassen hat, dann dünkt es einem, die sei noch recht jung.
Ja, das ist sie. Sie ist erst 20 und hat gerade ihr Studium in Politikwissenschaften abgeschlossen.
Und was ist denn genau die Aufgabe von der Sadia bei Caritas?
Sadia ist seit dem Oktober bei Caritas und arbeitet dort im Flüchtlingslager selber. Das heisst, sie hat direkten Kontakt mit den Flüchtlingen. Sie geht zu ihnen heim, kontrolliert, ob sie auch ihr Essen bekommen haben, ob mit der Unterkunft alles gut ist und rapportiert dann alles zurück zu ihren Vorgesetzten.
Aber jetzt haben wir gehört, die Sadia ist noch recht jung, hat also kaum Lebenserfahrung. Wie ist sie denn überhaupt zu dieser Aufgabe gekommen?
Für Caritas Bangladesch ist es wichtig, dass einheimische Helferinnen und Helfer unterwegs sind im Flüchtlingslager. Der Grund ist die Sprache. Die Leute müssen ja mit den Rohingya kommunizieren, mit ihnen reden. Und das kann die Bevölkerung aus der Umgebung vom Lager am besten, weil sie den gleichen Dialekt reden. Und aus diesem Grund hat Caritas vor allem Einheimische angestellt. Sadia Afrin Appi ist eben eine von ihnen. Sie lebt eine gute Stunde weg vom Lager und hat sich darum für diesen Job beworben.
Und ist sicher aber auch froh um einen Verdienst.
Der Lohn ist wichtig für sie, klar. Sadia verdient 25'000 Taka. Das ist die einheimische Währung zu Bangladesch. Das sind fast 300 Franken im Monat. Also ein bisschen mehr als der durchschnittliche Verdienst in Bangladesch ist. Aber weil eben der Vater gestorben ist und Sadias ältester Kind, ist sie die einzige in der Familie, die verdient.
Die
Familie bekommt noch eine kleine Rente, erzählt Sadia. Und so kommen sie gerade über die Runde. Aber Sadia arbeitet nicht nur wegen dem Lohn im Flüchtlingslager, sie schaut es auch einfach als ihre Pflicht an. Die Rohingya sind unterdrückt worden, auf Bangladesch gekommen und haben alles verloren, hab und gut und zum Teil auch ihre Familie. Sie haben nichts mehr und sind auf Hilfe angewiesen. Darum findet Sadia, sei es ihre Pflicht, zum helfen. Und sie hat das Gefühl, sie können so den Menschen etwas Gutes tun.
Die junge Frau hat also selber schon viel durchgemacht und kommt jetzt auch ganz viele schlimme Sachen mit über. Was sind denn Ihre eigenen Träume für später?
Die Antwort auf diese Frage habe ich ganz spannend gefunden. Sie wollte eigentlich in die Armee wollen und Soldatin werden. Als sie das erzählt hat, hat sie regelrecht angefangen zu strahlen. Aber die Mutter erlaubt ihr das nicht, weil der Vater selber in der Armee war und bei einer Übung an einem Herzinfarkt gestorben ist. Sadia Afrinebi hat sich von dieser Idee trennen und hat sich entschieden, anders zu dienen, eben statt dem Vaterland halt der Rohingya.
Eine spannende Geschichte hat sie, die junge Sadia. Die könnt ihr übrigens sehen. Wir haben ein Bild von ihr online gestellt auf srf1.ch. Ganz zentral ist bei der humanitären Hilfe, dass qualifizierte Leute im Einsatz stehen. Im Fall der Rohingya hat sie in kurzer Zeit sehr viele Leute gebraucht. Wie hat man die gefunden? Antwort gerade als nächstes. Hier in der Sendung Treffpunkt auf SRF 1.
Watching love drifted away, and I feel like I'm someone else. Hurting is rough, long are the days, and you have hurt me enough.
You're a murderer, she knows
that something is wrong with you, babe.
How wandering grows
as you drift. Whenever things go wrong, I'll be with you.
Mit den schönsten Liedern durch den Dienstagvormittag. Hier auf SRF 1 Matu, You Never Walk Alone und vorher Simply Red und Fake. In der Sendung Treffpunkt haben wir heute Mitarbeitende lernen können von Hilfswerken, die bei den Rohingya im Flüchtlingslager in Bangladesch im Einsatz stehen. Hunderte von Angestellten von den verschiedensten Hilfswerken sind dort im Einsatz, unter anderem 120 Leute von Caritas. Vor allem Einheimische. Frage an Sandra Wittmer, die in Bangladesch vor Ort war. Wie werden solche Helferinnen und Helfer rekrutiert?
Ja, am Anfang war die Situation schwierig. Es sind auch Hunderttausende Rohingya in ein paar wenigen Wochen gekommen über die Grenze. Und da hat Hilfswerk fast keine Zeit gehabt, schnell Leute anzustellen. Dann hat man Mitarbeiter abgezogen von anderen Projekten. Das hat mir der James Gomez gesagt. Er ist Regionalleiter bei Caritas Bangladesch.
When the influx started, then we deported our regular staff members from other projects.
In einer späteren Phase hat Caritas aber angefangen, Leute aus der Region anzustellen. Und da hat es tatsächlich ein bisschen Konkurrenzkampf unter den Hilfswerken. Der James Gomez sagt aber, Caritas hat einen guten Ruf und gute Anstellungsbedingungen. Darum sei es nie ein Problem gewesen, qualifizierte Leute zu finden. Aktuell sind rund 75% bei Caritas Bangladesch Einheimische und 25% kommen von extern.
Gerade kürzlich haben Mitarbeiter vom britischen Hilfswerk Oxfam für negative Schlagzeilen gesorgt. Wir erinnern uns, sie haben offenbar nach einem Wirbelsturm zu Haiti die Leute erpresst dort und missbraucht, die sie ihnen hätten helfen sollen. Wie stellt Caritas sicher, dass so etwas nicht passiert?
Laut James Gomez, der eben für die Rekrutierung auch zuständig ist, schaut man schon bei der Bewerbung ganz gut an, klärt ihren Lebenslauf und ihren Hintergrund ab. Und dann gibt es auch eine Art Probezeit, wo man schaut, ob sich die Leute an die Richtlinien von Caritas halten. Und für James Gomez ganz wichtig, neue Mitarbeiter bekommen am Anfang ein Training.
It is 2 or 3 day long orientation we conduct for any newly recruited staff members.
Because dort werden Caritas-Leute geschult, man zeigt ihnen, was humanitäre Hilfe bedeutet und wie man die Würde der Flüchtlinge bewahrt und sie beschützt. Und dazu kommt, dass man auch immer wieder Feedback bei den Flüchtlingen einholt, um zu überprüfen, ob alles gut läuft, hat mir James Gomez versichert.
SRF1-Redaktorin Sandra Widmer über Menschen, die in den Rohingya-Flüchtlingslagern humanitäre Hilfe leisten. Sie ist in Bangladesch schauen, was mit den Glückskötten Spendengelder für Hilfe geleistet wird. Was sind denn vor Ort jetzt gerade die grössten Herausforderungen in diesen Flüchtlingslagern? Fragen wir nachher noch vor den Elfen. Ne partez pas sans moi, Céline Dion. Verkehrsinfo SRF von 10.54 Uhr. Entwarnung in der Region Aargau auf der A1 Zürich Richtung Bern zwischen Baden-West und der Verzweigung Birfeld besteht keine Gefahr mehr durch ein Holzstück auf der Fahrbahn. Ja, was sind das eigentlich für Leute, die in den Flüchtlingslagern bei den Rohingya in Bangladesch humanitäre Hilfe leisten? In der heutigen Treffpunkt-Sendung hat uns meine Kollegin Sandra Widmer solche Menschen vorgestellt und über ihre Motivation auch berichtet. Sandra, du bist vor Ort in Bangladesch schauen, was mit den Glückskötten Spendengeldern für Hilfe geleistet wird. Was sind denn jetzt gerade die ganz grossen Herausforderungen?
Ja, mir sind vor allem 3 Punkte aufgefallen, die das Hilfswerk fordern. Es ist einerseits die Grösse des Lagers. Es sind fast 800'000 Menschen, die in diesem Flüchtlingslager leben. Das ist wirklich logistisch nicht einfach, wirklich alle zu erreichen, niemand doppelt. Die Leute zügeln, dass man ein bisschen im Griff behaltet, wo sind die eigentlich, wie viele sind da. Das ist wirklich die Grösse des Lagers, was nicht einfach macht. Die Politik macht gewisse Vorgaben. Es ist unklar, wie es weitergeht mit der Rohingya. Die Regierung wechselt, hat wechselnde Bestimmungen. Die Hilfswerke dürfen zum Beispiel keine permanenten Unterkünfte einrichten, weil für Bangladesch klar ist, dass die Rohingya wieder zurückgehen sollen. Also die Politik spielt sicher eine Rolle. Vor allem aber ist es die Regenzeit, die jetzt kommt. Einerseits die Wirbelstürme, andererseits der Monsun. Die Unterkünfte, das sind ganz einfache Häuser aus Bambus und Plastik, die werden an einem starken Sturm nicht standhalten. Die Gegend ist hügelig, wo die Leute drinnen wohnen. Die Hänge werden abrutschen. Die Menschen leben zum Teil in Gebieten, die vor Überflutungen gefährdet sind. Also da weiss man nicht genau, was auf die Menschen zukommt. Aber der Monsun, die Regenzeit, wird sicher die grösste Herausforderung sein in nächster Zeit.
Und darum sind die Hilfswerke nach wie vor auch auf Geld angewiesen. Die Glückskötti hat dank euch bis jetzt über 4 Millionen Franken gesammelt für die Rohingya. Wie wir in dieser Treffpunkt-Sendung gehört haben, versorgen die Glückskötti Partner, die Flüchtlinge, mit Wasser, Lebensmittel, Unterkünfte, Alltagsgüter und Medizin. Außerdem kümmern sich die Hilfswerke auch um die traumatisierten Menschen. Die Glückskötti sammelt weiter, wenn ihr auch mithelfen und einen Beitrag leisten für die Rohingya-Flüchtlinge in den Flüchtlingslager zu Bangladesch. Das Postkonto von der Glückskötti ist 10-15'000-6 mit dem Vermerk Rohingya. Sag es noch einmal, das Postkonto von der Glückskötti ist 10-15'000-6 mit dem Stichwort Rohingya.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.